Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Erste Folge im Mai. Guten Tag, guten Abend und guten Morgen. Hier ist Tea Time. Ich fürchte, es ist schon Folge 323 oder 24. Du lieber Gott, wir nehmen
steuern auf. Eigentlich auf die 500 zu.
Ganz stark. Wir müssen jetzt schon in die Vorbereitungen der 1000. Folge so langsam kommen. Wir nehmen auf am 2. Mai, am Brückentag, um 8.42 Uhr. Also gleich am Anfang dieser Folge. Alle Turniere, die auf diesem Planeten an diesem Wochenende passiert sind, haben wir noch nicht zu Ende gespielt, wenn wir aufnehmen. Bevor da jetzt wieder Leute dran sitzen und sagen, ihr habt nicht über den gesprochen, ihr habt nicht über das gesprochen. Wir konnten es nicht, weil wir vor dem finalen Wochenende aufgenommen haben. Am 2. Mai, wo andere jetzt noch im Bette liegen und den Brückentag genießen, sitzen wir schon wieder im Remote-Podcast-Studio und arbeiten uns einen Wolf.
So ist es. Und der Flo ist auch wieder da.
Der Flo ist auch wieder da. Der war ja jetzt, keiner weiß wo, aber er war nicht da. Ne?
Also ich wusste es teilweise auch nicht. Also ich bin dann irgendwann mal am Montagabend losgefahren.
Einfach so?
Und einfach so, ne? Richtung Osten. Keine Ahnung, wo es mich hin verschlagen sollte. Dann war ich irgendwann mal in Tschechien, dann war ich irgendwann mal im Süden von Tschechien, in Budweis. Und dann kam da irgendwann mal so ganz kleine tschechische Dörfer und irgendwann mal war ich in Haugschlag.
Okay.
Oh, in Haugschlag, da habe ich doch auch schon mal gewonnen.
Das ist richtig, ich habe auch deinen Konterfei gesehen, ich habe deine Statue gesehen.
Da ist die große
Abschlag.
Statue. Haben sie jetzt 25 oder 30 Meter hoch gemacht?
30 Meter hoch, ja, weil dein Sieg jetzt auch schon so viele Jahre her ist.
Ja, wird jedes Jahr ein Meter höher. Ne? Also Haugschlag, für jede, ja, die stehen ja alle auf dem Schlauch. Pro Golftour war da, also Third Level Tour. Und wow. Haugschlag wird schon lange gespielt. Wie gesagt, damals hieß sie noch EPD Tour. Da durften Flo, du hast da auch schon mal gespielt, ne?
Richtig,
genau. Also da haben wir auch schon mal gespielt und Flo betreut ja ein paar Jungpros dort und deswegen ist er ab und zu da unterwegs.
Und wie haben deine Jungpros so abgeschnitten, wenn sie schon so einen Star-Coach haben, um jetzt mal gleich die richtige Frage zu stellen?
Schon, gell, mal so richtig ins Eingemachte hier gehen, ja. Ne? So, schaut's aus.
Haben sie denn den Cut geschafft?
Also 2 von 4 haben den Cut nicht geschafft. Oh. Einer ist so 20. geworden und einer ist 7. geworden.
Nicht schlecht.
Der 7. geworden ist, hat dann ungefähr Break-Even gemacht finanziell. Gerade so.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Aber das vielleicht
ist,
auch
das
nur
ist
knapp.
Richtig.
Er muss ja den Flo noch bezahlen.
Der ja, dann, dickes, der dann, dickes, ist, er, dann ist er bei minus 4.000.
Da ist unmöglich, da mit einem Plus rauszukommen, selbst wenn man gewinnen sollte.
Ja, Fahrtkosten mit dem Auto, du lieber Gott, da wäre
so
jeder.
Eine tschechische Maut mit 14,80 € oder was auch immer das war, was ich da gezahlt habe, das ist schon nicht ohne, gell?
Siehst
du? Das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
Dir hätte ich aber auch zugetraut, dass du dann einfach über Landstraßen fährst, weil du das nicht zahlen magst. Ja, das ist gar nicht so weit hergeholt. Sind wir doch mal ehrlich, Flo.
Du, am Rückweg hat mein Navi erstmal Österreich vorgeschlagen und ich so, nö.
Nee. Ich habe keine Vignette in Österreich.
Genau, ja. Richtig. Wenn, dann müsste ich noch eine zweite kaufen und das mache ich
das
nicht.
Das macht man
ne?
nicht, nein.
Lernen für die Mobilität mit Tea Time, der Golf-Podcast. Sehr schön. Und du bist dann da, wie ist denn das? Ist es dann wie so eine Bundesliga-Mannschaft zu betreuen? Sind das 4 Einzelspieler, die eigentlich untereinander gar nichts miteinander zu tun haben?
Korrekt, ja. Das sind Spieler, die speziell angefragt haben, Betreuung da draußen auf der Tour zu haben. Ich meine, es ist eine Sache, Schwungtraining zu kriegen oder im Club Betreuung zu kriegen und eine andere Sache, Betreuung da zu kriegen, wo es wirklich drauf ankommt, und zwar im Turnier. Mhm. Und da sind dann natürlich auch so Dinge wichtig, dass ich da mal mitlaufe, die einfach sehe, wie sie im Turnier so agieren, was da so alles passiert, wie die Schwünge da so aussehen, weil zwischen Driving-Rennschwung und Turnierschwung gibt es auch himmelweite Unterschiede.
Oh ja.
Oder auch die Art und Weise, wie sie gewisse Schläge spielen im Kurzspielbereich oder ne, was für taktische Entscheidungen sie treffen. So, und da kann ich dann einfach mithelfen. Ja, ich laufe da einfach mit rum und gucke mir das alles an, was sie da so tun, und im Anschluss kriegen sie Feedback. Oder bei manchen mache ich sogar Caddy. Ja, also ich gehe da wirklich mit und ich mache Caddy, weil dann können wir uns auch austauschen und dann kann ich denen auch aktiv helfen und dann können sie mir auch ihre Gedanken mitteilen, sodass ich dann denen besser helfen kann.
Ja, kannst du mal kurz darauf eingehen, weil ich glaube, das interessiert auch viele finanziell. Also wir wissen ja, glaube ich, alle, und es ist kein Geheimnis, dass Jungs, auch natürlich Mädels, aber du betreust jetzt da Jungs in dem Fall auf einer Drittligatour, die gerade ins Profileben starten, die haben natürlich grundsätzlich erstmal gar kein Geld. Also da sind wir uns einig, und du verdienst auch da kein Preisgeld. Ich meine, ich habe jetzt erst vorhin wieder eine Story von unserem lieben Freund Alan John gesehen. der halt irgendwie so ein bisschen sarkastisch geschrieben hat, so ja, nach Österreich gefahren, Cut gemacht und mit fettem Minus rausgekommen. Mhm. Das ist die Realität.
Das macht es doch nicht, oder?
Naja, es ist die Realität dort. Ne? Ich sag mal, man kann das, ich finde, man konnte das immer noch damals ganz gut akzeptieren, als man so jung war, frisch reingestartet ist, weil das war halt einfach einer der legitimen Wege, sich hochzuarbeiten, und dann nimmt man das auch in Kauf, finde ich. Also du startest als Profi und du erwartest ja nicht, die dicke Kohle von vornherein zu machen. Du erwartest einen erstmal, sage ich mal, steilen, steinernen Weg, wenn man smart ist zumindest. Und ich meine, gut, Allen macht das, ich meine, Allen ist mein Jahrgang. Ich finde es auch beeindruckend, dass er da immer noch auftiet, muss ich ehrlich sagen. Aber wie funktioniert, also du musst ja keine Zahlen nennen, Flo, natürlich, aber wie funktioniert es denn grob? Ich sag mal, du hast da diese, ich glaube, 4 Spieler, ne, im Moment. Mhm. Du betreust da 4 Spieler. Du bist auf, ich weiß nicht, wie vielen Turnieren im Jahr. Fühlt sich so an, als wärst du auf 4, 5, 6 Turnieren vielleicht übers Jahr verteilt vor Ort für 2, 3 Tage. Und ich schätze mal stark, die teilen sich deine Kosten. Aber wie, also kannst du mal grob anschneiden, wie das so funktioniert?
Ja, klar, also auf der DP World Tour ist es natürlich immer einfacher, da haben die Jungs ja alle in der Regel irgendwie ein bisschen Kohle und dann geht das. Auf der Pro Golf Tour ist es ein bisschen komplizierter, da brauchst du sehr individuelle Lösungen und auch teilweise Lösungen, wo die untereinander sich ins Auge gucken müssen und sagen müssen, ja, okay, da war er vielleicht nicht die komplette Minute oder Stunde bei mir, dann war er vielleicht eher bei dir und beim nächsten Turnier ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt. Also es wird nie bei jedem Turnier komplett fair sein, dass jeder genau die gleiche Zeit kriegt, sondern das wird einfach unterschiedlich sein. Weißt du, manche machen den Cut und sind einen Tag länger da und dann kann ich die halt einen Tag länger irgendwie betreuen und manche verpassen den Cut, sind früher weg und die müssen dann trotzdem irgendwo für diesen Tag zahlen, weil ansonsten ist es unfair allen anderen gegenüber. Also das ist echt nicht einfach und das, worauf wir uns geeinigt hatten, ist halt so einen gewissen Tagessatz, den ich nehme. Das ist deutlich unter dem, was ich an einem Tag im Golfclub verdienen könnte und dann machen wir das anteilig am Preisgeld. Wobei, ich bin da auch immer bei jeder Person lösungsorientiert. Also wenn ich da mit jemandem zusammenarbeite, dann möchte ich auch, dass die Person sich entwickeln kann und dass es auch die Möglichkeit dazu gibt. Also es macht jetzt aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, wenn ich sage, okay, aufgrund der Kohle, die du mir bietest, bin ich mal so 9 Loch dabei alle 2 Jahre. Das macht ja gar keinen Sinn. Hm. Ja, deswegen gucke ich schon irgendwo, dass ich mit den Bedingungen, die da sind, natürlich so gewisse Rahmenbedingungen habe, die für alle gleich sind, aber da drin sind es dann individuelle Lösungen.
Gibt es dann auch sowas im Golfsport wie beim Fußball, dass man quasi so von vornherein sagt, okay, wir starten jetzt gemeinsam auf der Pro-Golf-Tour, aber im Vertrag steht dann im Kleingedruckten, aber wenn du dann mal das Masters gewinnst, dann kriege ich 1 Trilliarde. Gibt es sowas? Also, dass man so von klein auf schon so Hirnspinste irgendwo sich abdrucken lässt?
Also man redet natürlich drüber, ne? Weil wenn ich dann natürlich reingehe von meiner Seite und fordere gewisse Tagessätze, dann kommen die halt zurück und sagen, naja, das können wir vielleicht jetzt so nicht machen und lass uns auch eher über Prozente gehen, weil schau mal, wenn ich dann auf der DP World Tour bin, dann gibt es halt auch ein bisschen mehr. Ich habe zu meiner Zeit auf der Tour auch den ein oder anderen ordentlichen Betrag gezahlt an Provision an meinen Trainer. Aber das war dann, als ich dann auf der DP World Tour war, auch überhaupt kein Problem. Ich habe diese Überweisung gemacht und habe gedacht, das ist vollkommen richtig so. Also es war nicht irgendwie so nach dem Motto, kenne ich da nur irgendwie, ne, und so und warum überhaupt. Nein, das war vollkommen richtig so und das war angemessen. Also ich hatte da, ich habe selten so einen Betrag überwiesen und habe gedacht, ja, das passt, das ist richtig so.
Also ich denke, dass man da wirklich, wie Flo auch sagt, lösungsorientiert, also das ist individuell. Ich meine, manche junge Spieler haben vielleicht finanziell tatsächlich auch einen guten Background. Ne? Ich sage mal, da ist einfach Geld da, sei es über Sponsoren, meistens eher nicht Sponsoren, sondern eher vielleicht einen familiären Background oder halt irgendwie eher Mäzentum, dass du sagst, du hast da Privatpersonen, die da einfach Bock haben, Teil davon zu sein, von diesem Abenteuer, könnte man es ja nennen. Und dann kann man da anders agieren, aber grundsätzlich brauchen, sage ich mal, da junge Athleten oder Athletinnen einfach so ein bisschen Vorschuss. Also du kannst nicht, wie Flo auch sagt, du kannst da nicht hingehen und sagen, also ich nehme übrigens 1.000 Euro am Tag, weil sonst fahre ich da nicht hin und wenn du das nicht hast, dann kann ich halt nicht das machen. Also du musst schon irgendwo einen Weg finden, weil man möchte ja auch, sage ich mal, jetzt an Flo's Stelle oder ich weiß nicht, wo es mich hin verschlägt, vielleicht mache ich ja sowas auch mal, man möchte ja auch, es ist ja auch schön, sage ich mal, zu helfen, weil vor allem für Flo und mich, wir waren ja selber mal in den Schuhen. Du bist da, du bist, ich sag mal, jung und gut aussehend und dumm und willst halt da den Weg machen und du brauchst auf diesem Weg Unterstützung. Und wie Flo auch sagt, das eine ist natürlich, sage ich mal, klassisches Training zu Hause. Aber diese auch Thema diese Sicht von außen. Ich denke mir das inzwischen, wenn ich, sage ich mal, bei Jugendlichen irgendwie eine Turnierbetreuung mal mache, einfach auch auf regionaler Ebene, spielt von der Leistung gar keine Rolle. Man schaut sich das von außen an und denkt sich, um Gottes Willen, wie kann man sich denn so verhalten? Und ich selber war auch mal der, der auf dem Platz stand und der sich so dumm verhalten hat oder der halt einfach diese Entscheidungen getroffen hat oder der dieses, weiß ich nicht, dieses emotionale Achterbahn gefahren ist und sich aufgeregt hat ohne Ende, weil halt irgendein Putt vorbeigegangen ist. Und wenn man das mal von außen sieht, denkt man sich, ach Gott, ist das lächerlich. Also kindisch. Ich würde mir auch inzwischen wünschen, dass viel häufiger mal auch sogar so Spieler wie jetzt Flo betreut, so ich sag mal die 20-Jährigen, Anfang 20-Jährigen, die selber ja schon sehr, sehr gut Golf spielen können, diese Sicht von außen, kommt mal mit mir nebens Fairway und schaut mal eurem Kollegen zu für 18 Loch und lacht mit mir drüber, was der teilweise für einen Rotz macht. Emotional oder auch spieltaktisch oder wie auch immer, wie er sich verhält. Und das öffnet einem wirklich die Augen. Also dieses mal rausgehen aus der Nussschale und von außen drauf schauen, sie denken, Gott, wie kann er denn das? Also das ist ja Wahnsinn, das ist ja so offensichtlich. Und dafür ist so eine Turnierbetreuung schon stark, dass du einfach sagst, ey, pass mal auf, so und so war das. Im Idealfall filmt man es noch. Habe ich mir auch mal überlegt, Flo, dass man sagt, man filmt mal und nicht die Technik. Man filmt das Verhalten des Spielers, man filmt die Attitüde. Und dann zeigt man es ihm, schau mal, willst du wirklich so nach außen, willst du so eine Außenwirkung haben? Da hat auch keiner Bock, dir zuzuschauen. Da nehme ich mich übrigens ganz weit vor. Also ich glaube, rein aus emotionaler Sicht oder aus Spielfreude-Sicht mir zuschauen hat es nicht viel Spaß gemacht oft in meiner Karriere. Weil das war sehr engstirnig, sehr strukturiert, sehr ernst. Ich meine, das muss ernst sein, aber also Spielwitz hat man bei mir nie gesehen von außen.
Du hättest ruhig mal so einen Eisbeutel nach dem Schiri schmeißen können.
Ja, nein, ich meine ja...
und schreien können.
Nein, aber halt auch einfach mal, weiß ich nicht, so ein, auch wenn es jetzt nicht aus mir natürlich rauskommt, aber so ein Lächeln auf den Lippen macht dann halt schon auch sympathischer.
Das hätte dich auch noch hübscher gemacht im Fernsehen, ja, das muss man schon dazu sagen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Und das, also ich ufer gerade aus, aber das sind so meine Gedanken dazu, dass das Spielbetreuung, Turnierbetreuung für junge Spieler finde ich schon sehr, sehr wichtig.
Wir müssen nochmal Bezug nehmen auf die letzte Folge. Nicht nur, weil Flo nicht dabei war, sondern weil Bernd wohl eine Kiste aufgemacht hat, die für Wellen gesorgt hat oder die Wellen geschlagen hat. Thema der Golftraum. Und zwar nicht jetzt der Golftraum von 3 Wochen, keine Ahnung, ist Schottland oder Dubai oder keine Ahnung was und jeden Tag einen anderen geilen Platz spielen. Davon reden wir nicht, sondern letzte Woche, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal an, hat Bernd von seinem absolut Gaga-Traum erzählt, wo er leider nicht weiß, ob er das Masters gewonnen hat.
Ich habe auch seitdem nicht den Anschluss. Ich habe den Anschluss.
Hast du den Anschluss nicht geträumt?
Nein, noch nicht.
Ah, verdammt. Aber er hat noch von einem anderen Traum erzählt, der ihn schon des Öfteren mal beschäftigt hat. Und zwar geht es da darum, dass du in der T-Box stehst, wenn ich das richtig erinnere, um dich rum, aber ganz eng Büsche sind und du einfach nicht ausholen kannst. Ja. Und das haben wir, oder hast du in dieser Geschichte auf Instagram nochmal erzählt und beziehungsweise viele haben kommentiert, nachdem sie die Folge gehört haben, dass sie genau diesen gleichen Traum auch haben. Sie stehen in der T-Box und kommen nicht vom Fleck, weil sie weder ausholen können, noch, also als ob alles klebt, als ob sie einfach nichts tun können. Das ist ein Traum, der bei vielen nachts plötzlich im Hirn abgeht. Ich kannte den nicht, aber es waren einige, die geschrieben haben, hä, geil, das träume ich auch die ganze Zeit. Was ist das denn?
Ja, ich weiß es auch nicht.
Die großen Ängste der Golfer.
Die tiefen Ängste der Golfer, da fällt mir übrigens noch einer ein.
Nein, hör auf.
Pass mal auf. Und zwar, ich spiele ein Turnier und es war auch, also das war in dem Fall auch so ein wichtiges Turnier und ich spiele das erste Loch. Ja?
Das erste.
Und die Fahne steckt, ich weiß es sogar ganz genau, die Fahne steckt irgendwo eher vorne am Grün und das Grün hängt sehr, 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 sehr steil von hinten nach vorne. Und ich bin mit dem zweiten vorne am Grün und fange an zu putten. Und der Ball lippt quasi immer aus. Das heißt, ich putt von hier und der lippt aus und läuft wieder vorne aufs Grün. Ich putt von da, ich bin knapp zu kurz, er kommt wieder vorne aufs Grün. Also er geht immer fast rein, aber er geht halt nie rein und er liegt nie näher als 6 Meter am Loch. Und irgendwann, so bei meinem 15., 16. Putt, fange ich, glaube ich, das Lachen an und sage, also ich gehe ins Clubhaus und nehme meinen Ball auf und gehe zurück, weil ich einfach das erste Loch nicht beenden kann. Also das ist auch noch so ein Ding bei mir.
Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, weil so ein ausgelippter Ball ist ja, aber dass man so, also diese Geschichte in der Teebox, die ist ja so unreal. Also die ist ja reinhängende Büsche, man kann nicht ausholen, da steckt ja viel mehr Gehirn Zeug drin.
Gehirnfurz, wolltest du sagen?
Ich wollte Gehirnfurz sagen, ja. Das mit dem ausgelippten Ball kann ich mir dann irgendwie ein bisschen besser vorstellen, weil es halt passiert im normalen Golferleben. Aber hier, dass irgendwie der Schläger beim Ausholen irgendwie irgendwo kleben bleibt, das ist ja eher selten.
Ja.
Musst du sowas auch mit deinen Pro-Golf-Tour-Spielern besprechen, weil sie nachts schweißgebadet dich anrufen und sagen, ich habe geträumt, ich kann nicht ausholen, Florian, hilf mir. Das kann ich ja wohl für die 9000 am Tag erwarten.
Also, so weit ist es noch nicht gekommen. Soweit ist es Gott sei Dank noch nicht gekommen, aber ich glaube, es wird irgendwann mal zu solchen Punkten kommen können.
Ich habe mal überlegt, ob wir so Hypnose machen müssen. Weißt du, mit Hypnose kann man doch diesen Träumen manchmal so ein bisschen auf den Grund gehen.
Können wir eine Livestream-Hypnose machen? Klappt das über Bildschirm-Hypnose?
Ich hab früher beim Radio, hatten wir mal so einen Hypnotiseur, der übers Radio versucht hat, Leuten das Rauchen zu entwöhnen. Den kann ich vielleicht nochmal kontaktieren, vielleicht kann der auch sowas machen. Aber das ist dann doof, wenn du dann so weg, wenn du im Keller sitzt bei dir, ganz alleine, und dann so wegdämmerst und wir kriegen dich nicht zurück.
Oh ja, das wäre schlecht, weil dann, und dann stinkt es hier auch so nach ein paar Tagen. Das ist nix.
Ja.
Ja.
Aber ich fände es echt mal total spannend, warum machen wir das nicht mit Zille, um dann auf den Grund seiner Golfdämonen zu kommen?
Ja, also wenn hier einer Golfdämonen hat, dann anscheinend ich.
Ja, eben.
Das sind wahrscheinlich wir beide, oder?
Ich glaube, wir haben relativ große Golfdämonen.
Ich habe ja nicht so viel Kontakt zu der realen Golfwelt. Wahrscheinlich kommt bei mir einfach nur Schrott raus. Das hat wenig mit Golfspielen zu tun. Wahrscheinlich kommen da andere Dinge dann zum Vorschein, die wir alle hier im Podcast nicht besprechen dürfen, um Gottes Willen. Aber sowas wäre tatsächlich mal lustig. Komm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, in München oder so, dann gehen wir noch da zu so einem bayerischen Hypnotiseur.
Ja.
Und wenn ich bis drei zählt habe, bist du weg. 1, 2, 3, bumm. Oh, ich kann nicht ausholen. Warum? Ja, früher.
Diese Angst, das ist ja, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen wie dieses, ich will im Traum irgendwo weglaufen und ich komme nicht vom Fleck. Das ist so dieses,
ja.
Es ist auch weniger das Problem, dass ich da nicht schlagen kann, sondern es ist eher das Problem, dass die hinter mir die Flights kommen an. Und die wollen, dass ich endlich weiterspiele, aber ich kann halt nicht.
Ja, natürlich.
Das ist eher das.
Da habe ich übrigens diese Woche, ich weiß aber nicht, ob das echt ist, aber ich gehe mal davon aus, irgendwo im Internet wieder habe ich so ein Video gesehen, tatsächlich von einer Bahn. Und da haben ältere Menschen offensichtlich, waren am Putten und auf der Bahn waren es schon 2 Flights, die gewartet haben. Und dann hat er einen Kamera, also er stand am Tee, dann waren auf der Mitte der Bahn stand der nächste Flight. Die haben gewartet und dann hat er einfach so einen Kameraschwenk nach hinten gemacht und da hast du dann auf dem Cardway gesehen, wie 5 weitere Flights gewartet haben. Ui. Und er hat immer nur gesagt, das gibt's nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da haben die dann so den Verkehr aufgehalten. Das gibt's tatsächlich im realen Leben dann doch und die haben keinen durchspielen lassen.
Also tatsächlich,
diese Schweine.
Also tatsächlich ist auch so bei mir im Golftraining, also eine Sache, die ich von nahezu jedem Anfänger, der mal sich zu mir ins Golftraining verirrt, gesagt bekomme, ist, wenn wir dann so schön dem 10-Punkte-Plan der PGA of Germany entsprechend nachfragen, was ist so das Motiv und die Motivation und keine Ahnung, irgendwas, dann kommt immer so, ja, ich habe richtig Schiss vor diesem ersten Abschlag, wenn ich nicht vom Fleck komme. Dann müssen die alle warten und ich halte sie alle auf und das finde ich total schlimm.
Ja, als Anfänger hast du da echt Panik.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Vor allen Dingen hast du auch Panik, wenn dir jemand zuguckt. Also wenn der nächste Flight einfach schon wartet an der 1, das ist ja, am Anfang ist das, glaube ich, schon richtig, du lieber Gott. Vor allen Dingen, wenn du weißt, ich kann es halt noch nicht so und bin froh, wenn ich am Damenabschlag vorbeikomme. Und dann, müsste man mal einen Puls messen. Aber wie nimmst du dann die Angst?
Indem ich einfach sage, dass wir nur noch auf der Driving-Range-Bälle schlagen. Dass wir gar nicht mehr auf den Golfplatz
gehen. Du wirst sowieso nie auf den Platz gehen.
Genau, aber pass mal auf, weil du jetzt nachfragst, Jens, wenn ich schon mal eine kleine Vorausschau geben darf, in der nächsten Folge, also die Folge nach dieser Folge, geht es genau um das Thema. In unserer Road to Clubmeisterschaft. Wie komme ich, also quasi, wie komme ich von T1?
Wie komme ich schnell von der Rampe?
Ganz einfach, auf Tee schnell schlagen und wegrennen.
Genau, egal wo er hingeht. Quasi, ich melde mich für die Nettoklasse an bei der Clubmeisterschaft, mache den Abschlag, streiche
und gehe direkt zum zweiten Abschlag. Und der zweite Abschlag ist meistens ja schön weit weg vom Clubhaus und vielleicht so ein bisschen so in der Waldschneise drin, wo ich dann nicht ausholen kann, um Gottes Willen.
Aufziehen, für unbespielbar erklären, disqualifiziert werden, raus. Also,
zweites Loch auch Strich. Oh.
Ran an die Bar.
Ey, apropos disqualifiziert werden und so, was ist das, darüber hatten wir uns jetzt in Hauckschlag unterhalten. Was ist der Unterschied zwischen No Return, Withdraw, Retired und No Show?
Ja, es ist Wahnsinn. Also ich habe mich auch
immer
gefragt,
warum. Können wir das kurz mal für alle, die jetzt nicht genau
wissen, was. Ja, es gibt ja noch DNS, Did Not Start.
Ja, Did Not Start, genau. Es gibt so unterschiedliche Kürzel.
Genau.
Yeah.
die, sage ich mal, die Handlung oder den Zustand oder den Status eines Spielers im laufenden Turnier beschreiben. Also in der Regel hast du ja irgendwie den Namen, dann hast du irgendwie einen Score oder sonst irgendetwas. Und wenn der unterschiedliche Dinge tut, wie sich aus dem Turnier rausziehen, also er hört dann auf während der Runde oder geht gar nicht zum Abschlag oder er meldet sich ab nach Anmeldeschluss, dann scheint es irgendwie so unterschiedliche Titulierungen für diese Zustände zu geben. Und da gibt es halt von Did not show, über retired, über withdrawn, über no return, über no show. Alle möglichen unterschiedlichen Kategorien und ich habe keinen Plan, welches was jetzt irgendwie beschreibt.
Also ich ein bisschen, also ich meine, DQ müssen wir, glaube ich, jetzt nicht besprechen. Ne? DQ ist nee, halt ist normalerweise irgendeine Art von Regelverstoß und du wirst
disqualifiziert,
ja,
raus.
Genau. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste. Der Unterschied zwischen withdraw und retired ist, glaube ich, dass ein Withdraw vor der Runde, also du kommst quasi auf den Platz, du willst spielen, verletzt dich auf der Range, gehst ins Sekretariat und sagst, ich kann nicht mitspielen, dann hast du, glaube ich, einen Withdraw gemacht. Und wenn du einen Retired gemacht hast, also was ist das denn die Abkürzung? RETD, glaube ich, steht dann immer da, dann hast du quasi während der Runde gesagt, keine Ahnung, ich wegen irgendwas, ich kann nicht mehr. Ich muss in die Eistonne, ich kann nicht mehr. ich glaube, dass, also es könnte aber auch andersrum sein, aber die zwei Sachen, der Unterschied ist, glaube ich, einmal bist du gestartet und gibst auf und einmal musst du vor dem ersten Tee aufgeben, bist aber quasi eigentlich da.
Und did not return, also, heißt, er ist aufs Klo gegangen und kam nie zurück?
No return, da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen über. Also no return ist, glaube ich, er kommt nie, also er kommt quasi wirklich nie zurück und gibt seine Scorekarte ab oder gibt irgendeine Art von Info, was passiert ist. Also sowas wie, er verschwindet auf der 10 links im Wald, wird vom Yeti gefressen und er ist eigentlich da, er ist aber nicht, er hat sich quasi nicht offiziell abgemeldet.
Er hat seine Scorekarte nicht abgegeben.
Das könnte ich mir vorstellen, dass das No Return ist.
Also ich habe es meistens immer in Verbindung mit einer vorgabenwirksamen Runde verstanden. Also damals war es ja immer noch so, als ich ein Jugendlicher war, wenn du irgendwie nicht angetreten bist nach Anmeldeschluss, wurdest du 0,1 hochgesetzt.
Absolut, ja.
Richtig.
Ja. So.
So eine Scheiße.
Richtig. Und wenn du irgendwie so angefangen hast zu spielen oder sowas, oder es gibt immer so einen Punkt, das ist der Punkt of no return. Ab diesem Punkt wird dein Handicap 0,1 hochgesetzt, wenn du nicht antrittst. Ja.
Also, so. Und dann, was haben wir denn noch? Also, did not show, DNS, no return, ist ja quasi, du bist also du stehst im Stau und sagst nicht ab und du tauchst einfach nie auf dem Golfplatz auf.
Ja, aber das wäre ja dann das gleiche wie No Return, oder?
Nee, No Return ist ja, du spielst. No Return
hat er schon mal
gespielt. Der hat ja irgendwie gespielt. Aber es kommt nicht zurück, weil er wie gesagt, vom Yeti gefressen wurde. Aber Did Not Show heißt ja, er ist gar nicht auf der Anlage auf. Also so der Klassiker, jemand steht.
Jemand hat ihn gesehen.
Ja, jemand fährt zum Golfplatz, steckt, geht in die Vollsperre und ich weiß nicht, kommt halt einfach nicht zum Golfplatz, weil er wieder heimfährt, weil ihm das zu blöd ist. Haben wir dann alle oder gibt es noch was?
Bin auch gar nicht.
Aber ich glaube, das ist, aber also wie gesagt, Withdrawal und da habe ich mir gedacht, was ist denn der Unterschied zwischen Withdrawal und Retired? Aber ich glaube, eins davon ist, du bist noch nicht gestartet, gibst auf und das andere ist, du bist auf der Runde und gibst auf.
Aha, aber was ist das, wenn du zwischen Runde 1 und Runde 2
aufhörst? Okay, das
siehst du? Da hast du ja eigentlich auch schon gespielt. Aha.
Richtig.
Dann würde ich,
Golf ist ein komplizierter Scheiß, ey.
Dann würde ich sagen, es ist ein WD. Es ist ein Withdrawal.
Aha, aber das ist ja nach der ersten
Runde. Ja, aber retired ist ja, du während des Spielens auf den 18 Loch musst du aufhören.
Ja, ja.
Ach ja, war es nicht so am Freitagmorgen nach dem 1. Mai beschäftigt?
Auch so ein Punkt, wo man Golf echt ein bisschen einfacher machen könnte.
Was ist, wenn ich Teil einer Mannschaft bin, die in einem Matchplay-Match gegen eine andere Mannschaft spielt und dann nicht zu meinem Match antrete, obwohl das Match der Teams läuft?
Dann bist du ein Arsch. Das steht dann auch dahinter.
Das würde von dem
Florian Fritsch null, Score 0, dahinter ARS.
Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Neuer Begriff ab der Saison 2025-26 im Golfsport. Arsch.
ARS.
Ehrlich.
Das ist so schön.
Wo habt ihr es als erstes gehört? Tea Time, ja. So sieht's aus. So, wir machen euch ready für die Clubmeisterschaften 2025. Die sind im September. Da könnt ihr dann auch mit diesen Begrifflichkeiten natürlich um euch schmeißen. Das wäre eigentlich heute schon, das hätte man auch als Tipp machen können, dass man weiß, was man da jetzt dann reinschreiben muss. Stimmt. Irgendwie in die Scorekarte, auf die Scorekarte. Wurscht. Wer ist denn heute von euch dran?
Der Flo.
Ich. Soll ich mal einen One-Taker probieren?
Cool. Mach mal einen One-Taker. Ab jetzt.
Und nun macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie.
Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind kurz.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemeint. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft, das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
Schläge ins Grün.
Nein.
Die meist doch. Schläge ins Grün machen wir doch.
Ja. Ich habe nur ein überraschtes. Das war nur ein Kommentar. Lass ihn nicht aufhalten.
Alles klar. Wir machen Schläge ins Grün.
Six iron yesterday set up an eagle. Is this enough? It is. Oh, here it comes. The shot of a lifetime.
Das sind in der Regel Präzisionsschläge. Da geht es nicht darum, Weite zu machen, sondern es geht darum, den Ball an einen bestimmten Punkt auf dem Grün zum Halten zu bringen. Das ist das Wichtigste bei diesen Schlägen. Kurzer Tipp nochmal von mir. Taktisch betrachtet, die Grüns auf den allermeisten Golfplätzen in der Dachregion vorne ist selten Mist. Wenn, dann haben wir eher dahinter Mist. Meistens 5 Meter nach dem Grünrand kommt irgendwie so Giovannis Gemüsebeet oder kommt ein Pool von irgendjemandem oder Wald oder sonst irgendetwas. Deswegen grundsätzlich ist das Anspielen der Vorderkante in der Regel ein bisschen besser, als wenn man versucht, zu dieser Fahne hinzukommen, die 2 Meter von der Hinterkante gesteckt ist. Apropos Entfernung und Länge.
Also ich sag immer, ich brauche keinen Riesen. Ich mag so ein Beziehung am liebsten, so ein Mittelding, so weißt du, den du so immer so nutzen kannst. So ein Riesending ist, so irgendwann ist es schon hart so zu handeln. Deswegen so ein normales Ding einfach, so nicht zu klein, einfach so normal einfach.
Die meisten, das ist das, was ich erlebe, die meisten nutzen die Gesamtlänge ihres 7er-Eisens oder 5er-Eisens als Referenz für die Schlagweite des spezifischen Eisens. Aber je nachdem, wo das Ding aufkommt, bergab, bergauf, links oder rechts neben dem Grün oder bergab oder bergauf, unterscheidet sich eben diese Gesamtlänge, weil der Ball halt eben unterschiedlich springt und rollt und macht und tut. Deswegen meine Bitte an euch für die Schläge ins Grün, misst eure Flugweiten. Die Flugweiten sind entscheidend, nicht die Gesamtweiten. Ja, die Flugweiten schön messen, damit ihr dann auch präzise in diese Grüns reinspielen könnt. Taktisch auch wichtig ist die Lage. Gibt meine Lage den Schlag ins Grün her? Das, was ich öfters beobachte, ist, dass hier, keine Ahnung, 5er Holz in der Hand und ich schlage jetzt aus 120 Metern aus einer Bergablage auf ein Grün, das nach hinten abschüssig ist. Der wird zwar vielleicht auf dem Grün aufkommen, aber der wird garantiert nicht halten. Ja, das heißt, ihr müsst dann taktisch anders handeln. Das müsst ihr im Kopf haben, damit wir da die richtige Entscheidung treffen. Merksatz hier, ein gut getroffener Ball muss nicht zwangsläufig der richtige Schlag für die Situation sein. Das heißt, da auch ein bisschen Grips anschmeißen. Und wenn ihr diese ganzen Tipps berücksichtigt, dann bin ich mir sicher, Road to Clubmeisterschaft werdet ihr am Ende oben auf dem Treppchen stehen. Viel Glück.
Toll. Das ist auch die Scheiße an diesem Sport. Ein guter Schlag kann auch Kacke sein.
Ja, wirklich. Ein gut getroffener Ball muss nicht zwangsläufig der richtige Schlag sein.
Ja.
Ja, das ist auch immer, finde ich, das mit auf der Range, wenn du sagst, du gibst Unterricht und dann macht man sich ja manchmal auch ganz gerne als Golflehrer so einen kleinen Spaß und nimmt nicht vorweg, was quasi gleich passieren wird, wenn man die Setup sieht des Spielers, weil dann will jemand auf die 150 schlagen mit seinem, keine Ahnung, Holz 7 und steht aber 30 Meter links davon und dann haut er einen richtig guten geraden links in den Wald und dann schaut er so zurück und so, ja, was war denn da jetzt falsch? Dann sage ich, ja, was meinst du denn? Ja, das war irgendwie so ein Pull. Nee, das war ein perfekter Schlag, deine Ausrichtung nach. Also, warum ein Schlag nicht hinhaut oder nicht am Ziel ankommt, an das man will, das hat natürlich, also keine Ahnung, gibt es Dutzende Optionen oder Möglichkeiten oder Probleme, die das verursachen können. Aber also um dann auf der Runde tatsächlich den Ball irgendwie dahin zu kriegen, wo man will, da gehören halt so viele Sachen, Situation lesen, Stärken, Schwächen, Glück und Pech, gehört alles dazu.
Also wir haben letztens, da haben wir uns jetzt weggeschmissen mit den, auf der Pro Golf Tour haben wir jetzt dann so die unterschiedlichen Wege geschrieben, wie man einen Schlag erfolgreich spielen kann. Also über welchen Faktor man kommt, um den Schlag erfolgreich zu machen. Und da haben wir folgende Faktoren gefunden. Du kannst übers Talent kommen. Du kannst über die Repetitions kommen, also über die Wiederholungen, einfach den Grind. Ja. Du kannst über den Intellekt kommen. Ja. Oder du kannst über das Glück und die Tagesform kommen.
Okay, nehme ich so.
Wenn du alles zusammen hast, dann bist du
Tiger.
Der Admiral General, CEO. Master of the Universe.
Genau. Also Zille kommt in der Regel über das Glück und die Tagesform.
Ja, wollte ich gerade sagen. Nicht über den
Intellekt. Ich finde, der Intellekt ist aber eher was, was einen schlechter macht im Sport.
Er kann sein, das ist richtig. Ne? Also sag mal so, im besten Fall willst du im Vierer haben, wenn man jetzt so DGL-Aufstellungen macht, steht ja jetzt dann demnächst an. Nächste Woche ist es ja dann soweit, erster Spieltag. Da willst du ja dann eigentlich so einen Smarten, der über einen Intellekt kommt, mit jemandem koppeln, der über, sag ich mal, die Raps oder übers Talent kommt.
Ja, ja.
Und das ist dann so echt ziemlich coole Mischung. Außer der über den Intellekt kommt, muss selber einen Golfball schlagen. Dann könnte es wieder ein bisschen dauern. Dann haben wir wieder das Thema, wie kommen wir von der Rampe an der 1 runter. Mhm.
Gibt es denn einen Hammer-Gag der Woche?
Ja.
Cool.
Absolut.
Schön.
Wie heißt ein Hund ohne Beine?
Ein Hund, warte mal, ein Hund ohne Beine.
Ja, gib uns eine Minute. Ich glaube, wir hätten...
Was gibt's denn für Rassen?
Beinelos.
Nee, es ist völlig egal, weil er kommt ja eh nicht, wenn du ihn rufst.
Ja.
Ihr seid aber auch wirklich ein schwieriges Publikum, finde ich.
Absolut.
Ja.
Zu Recht auch.
Wir haben halt so Standards, von denen wir nicht abweichen.
Ihr habt Standards?
Ja,
okay. Das wusste ich gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Tea Time.
Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was?
Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen.
Na sicher, kann ich das.
Du hast doch einen an der Waffe.
Ja, logisch.
Der Golf-Podcast.
Hey, wir haben schon Mai. Das heißt, jetzt ist wirklich der Monat, wo es dann so langsam auch mit den Temperaturen, jetzt die letzten Tage war es ja schon richtig sommerlich. Guck mal, ich hab schon richtig hier Sonnenbrand. Cremt euch ein, Leute. Was ist da der... Pro-Tipp?
Immer eincremen.
Also auch
wenn's
bewölkt. Und wenn man sich eincremt, ich habe es nie verstanden, warum man eine 20er oder 30er drauf macht. Wenn ihr euch eincremt, macht doch einfach die volle Packung drauf. Lieber wenn und alle, die mir jetzt erzählen, 50er. Ja, aber Moment mal, Vitamin D. Ja, man macht es einfach so, man geht in die Sonne und macht die ersten 15 Minuten, 20 Minuten nichts drauf und dann schmiert man sich aber fett die Suppe drauf.
Also macht man
das. Ja, klar macht man das so. Ja, aber wenn du dir sofort Sonnencreme drauf schmierst, dann blockst du ja das Vitamin D auch raus.
Wisst ihr überhaupt, was dieses SPF bedeutet, dieser Sonnenschutzfaktor? Hä? Wisst ihr, wie das überhaupt funktioniert? Warum steht da 20, 30?
Habt ihr das wirklich so langweilige Abendgespräche auf der Pro-Golf-Tour gehabt?
Oh Gott.
Meine Fresse. Ja, erzähl kurz, komm.
Okay.
Also jeder Hauttyp hat hier eine gewisse Zeit an Eigenschutz. Ja, bei manchen ist es 10 Minuten, also nehmen wir jetzt mal so jemanden aus Irland, Großbritannien, der hat ungefähr 10 Sekunden und dann brutzelt das alles weg. Ja, und dann gibt es so quasi euch, da dauert es ein bisschen länger. Und unsere Hauttypen, so wie ich uns jetzt da hier so sehe im Video, die haben ungefähr 30 Minuten Eigenschutz. Ja. Das heißt, der 30er macht aus diesen 30 Minuten 30 Minuten mal 30. Das ist dann eure Sonnenschutzzeit, die ihr dann habt.
Okay.
Vielen Dank, Herr Dr. Lauterbach.
You're welcome, anytime. Das heißt, der 50er ist nicht zwangsläufig qualitativ effektiver, er ist nur quantitativ länger.
Okay.
Was mache ich, mit welcher Hand creme ich mich ein? Weil ich habe ja den ganzen Schmodder immer an der Hand.
Mit welcher Hand creme ich mich ein?
Ja, nee, ist ja, doch so. Ja, dann, ich nehme tatsächlich immer die Hand, wo der Handschuh
ja, dann
dran ist.
Halt, ja, das macht in dem Fall mehr Sinn.
Ohne Scheiß, hier ist ein Tipp, das kannst du ja jetzt kommentieren, was ich jetzt gleich mache. Du kannst Sonnencreme links und rechts auf die Unterarme schmieren und dann...
Ja, das ist richtig. Ja? Nur das mit dem Face wird dann schwierig und dem Nacken. Mit dem Unterarm den Nacken einschmieren. Naja, wobei, es geht.
Also innen das fördert innen, auch die Beweglichkeit.
Das wollte ich sagen, am Innenriss. Am
Innenriss so, und jetzt der Unterarm-Oberseite kannst du dir schön ins Gesicht klatschen.
Oh, aber du hast, wie du auch sagst, Beweglichkeit, Zille. Du hast dann sofort das Thema Warm-up für die Schultern. Da musst du gar nicht auf die Range eigentlich.
Seit wann wärmst du dich auf? Hä? Ich creme mich doch nur ein.
Ja. Oder mit den Unterarmen dann die Waden runter, da hast du ja eigentlich ein komplettes Warm-up für den Körper. Full-Body-Workout.
Auch hier freuen wir uns auf das nächste Tutorial-Video von Bernd Rittenhuber auf der Range im Wittelsbacher Golfclub, wie er sich mit den Unterarmen am ganzen Körper einschmiert.
Gute Idee, toll. Ich probiere das mal aus, ohne Hände den kompletten Körper, also das, was halt offen ist, offengelegt ist. Natürlich.
Und dann in der Folge ist dann klar, wie da ein Traum auch dann weitergeht.
Ja, genau. Das wird jetzt mein neues
T-Box
Ding.
1, das wird mein neues kommst Ding. Nicht weg und cremst dich dann, weil du sonst keine andere Wahl hast, mit den Unterarmen ein.
Mein neues Ding. Lauter solche Videos, wie es in meiner Birne abgeht. Okay, gut.
Irre. Dann muss ich nochmal kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge. Ich habe ja in der letzten Folge versprochen, dass wir heute über eine tolle Tour sprechen. Zwei junge Herren gehen auf Campingtour durch Bayern. Und warum habe ich das letzte Folge so stolz erzählt? Weil ich der Meinung war, das geht jetzt los in dieser Woche. Stimmt gar nicht, geht nächste Woche erst los. Deswegen verschieben wir das Ganze natürlich auf die kommende Woche und werden in der nächsten Folge drüber berichten. Falls ihr euch schon Informationen holen wollt, Drive and Drive ist das Stichwort. Googeln, da gibt es eine eigene Homepage zu. Spannendes Projekt, nächste Woche mehr. Nächste Woche werde ich übrigens auch berichten können, dass ich wieder mal Golf gespielt habe, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde. Oh, wow. Oh, jetzt flippen aber alle aus. Im Öschberghof.
Oh, aha, oh, der feine Herr. Oh,
Öschberghof, feine Herr. Ja, hast du gehört, ne? Also, wow.
Ja, ich habe schon in die App geguckt, nur Regen.
Aber ich war noch nie da, aber da gibt es doch sicherlich ein sehr, sehr schönes Spa.
Ich war noch niemals im Öschberghof. Öschberghof, für mich das beste Frühstück, das ich je in einem Hotel hatte. Ah. Wirklich. Da. Aber den Golfplatz kenne ich noch nicht oder die Golfplätze, weil letztes Mal war ich im tiefsten Winter da und man konnte es ein bisschen erahnen. Dann habe ich das Video gesehen, wo Bernhard Langer vor ein paar Wochen da mal gespielt hat und mit der Kamera verfolgt wurde. Und ich glaube, das ist ganz nett da. Das ist... kann man mal machen.
Bestes Frühstück, das ich je hatte, Hotel Tortue in Hamburg.
Tortue? Hotel das Tortue. Klingt aber auch eher nach Reeperbahn.
Nein, aber Schildkröte vor der Tür. Da ist auch eine Schildkrötenstatue vor der Tür. Aber Hotel Tortue in Hamburg, das hat ein krass geiles Frühstück. Mann.
Warum? Ja. Weil es 3 Kilo Zwiebel mit gab?
Nein, einfach weil, also du hast einfach diese, das ist ein à la carte Frühstück plus Buffet. Also du hast quasi so die Basics als Buffet, also du kannst dir schon einfach auch einen Joghurt mit Haferflocken reinschmieren und dann hast du aber so Avocado-Toast mit pochiertem Ei drauf. Also du kannst einfach alles bestellen, es geht schnell und es schmeckt unfassbar gut. Und vor allem, das Geile ist, so die Kellner und Kellnerinnen, die bringen das dann immer und dann kommen sie so nach ein paar Minuten, wenn du aufgegessen hast und dann lachen sie dich so an und sagen, na und, was wollen wir als nächstes? Du hast so überhaupt nicht das Gefühl, dass du unverschämt bist, wenn du halt 5-mal frühstückst. Ja. Also es ist das, du wirst aufgefordert, es einfach stundenlang zu genießen und das ist schon geil.
Ich war mal in einem Hotel, da musstest du, weil du jetzt gerade à la carte gesagt hast, ich bin dann in den Frühstücksraum rein, es war am Arlberg und habe dann das Buffet gesucht. Und dann so, hä? So, nee, Buffet gibt's bei uns nicht, nehmen Sie bitte Platz. Wir servieren Ihnen alles am Platz. Aber das war quasi so, die kamen dann mit so einer Schinkenplatte und dann hast du gesagt, ja, 2 Scheiben davon, 3 Scheiben davon. Und dann haben die das dir quasi auf dem Teller so drapiert. Aber das war anstrengend, weil dann hattest du noch Bock, manchmal hast du so Bock, nur noch so eine kleine Schnitte Brot und noch so ein kleines Käseding. Ja. Und für die Scheiße mussten die dann alle da rennen. Ja. So könnte ich noch ein kleines Brot haben und ein kleines Stück Käse. Danke. Das war ein bisschen anstrengend. Das war das anstrengendste Frühstück, das ich je hatte.
Ach Gott. Okay.
Aber ich werde berichten, wie es war.
Sehr gut.
Und freue mich auch drauf. Euch allen eine schöne Woche. Es ist mal wieder eine normale Arbeitswoche, stelle ich gerade fest. Kein Feiertag oder so ein Scheiß, sondern einfach mal so eine normale Woche. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Macht's gut und auf Wiedersehen.
Tschüss. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea Time. Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.